Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Ja, schönen guten Tag. Herzlich willkommen.
Ich möchte mit Ihnen Ihr Leben durchgehen. Soll ich Sie Maria nennen? Oder La Callas?
Das Leben der großen Operndiva Maria Callas erzählt vom Ende her von den letzten Tagen ihres Lebens. Das macht Maria von Pablo Larraín. Beim Filmfestival in Venedig hatte der Film mit Angelina Jolie in der Hauptrolle Premiere. Jetzt kommt er in die Kinos und ich konnte mit dem Regisseur sprechen. Außerdem blicken wir in die Türkei, wo gerade ein queeres Filmfestival abgesagt wurde. Symptomatisch für einen zunehmend repressiven Kulturkampf in der Türkei. Und auch um die großen Entdeckungen beim Sundance Film Festival wird es gehen, dem großen Schaufenster für den Independent-Film. Der chilenische Regisseur Pablo Larraín hat schon 2 Filme über berühmte Frauen des 20. Jahrhunderts gedreht, über Jackie Kennedy und über Prinzessin Diana. Nun schließt er seine Trilogie ab mit einem Porträt über die unerreichte Göttin der Oper, Maria Callas.
Erzählen Sie mir, wie es sich angefühlt hat, auf der Bühne zu stehen.
Ein Hochgefühl. Ein Rausch. Ich dachte, die Bühne selbst würde brennen.
Ein Ausschnitt aus Maria. Wie auch in Jackie oder Spencer betrachtet Pablo Larraín das Leben durch die Linse eines Lebensabschnitts. Hier sind es die letzten Tage der Opernsängerin vor ihrem Tod 1977. Maria Callas singt nicht mehr auf der großen Bühne und lebt zurückgezogen in ihrer riesigen Wohnung. Nur mit ihren beiden Hausangestellten, 2 Hunden und sehr vielen halluzinogenen Medikamenten. Die große Vergangenheit und der Gegensatz zur einsamen Bühne der Wohnung 1977 machen ihr zu schaffen. Gleichzeitig kommen auch Erinnerungen an ihre Kindheit und die Männer in ihrem Leben hoch. Angelina Jolie spielt Maria Callas mit großer Gravitas. Alles ist Pose und Inszenierung, selbst in der Privatheit des Zuhauses. Ich hatte die Gelegenheit, mich mit dem Regisseur über all das zu unterhalten, mit Pablo Larraín. Sie sind mit der Oper aufgewachsen, bevor Sie mit Maria begonnen haben. Welche Erinnerung hatten Sie an Maria Callas und was war Ihre musikalische Beziehung zu Callas?
Well, thanks to my mom, I grew up going to the opera house and then we listened to Maria Callas since forever.
Dank meiner Mutter bin ich von klein auf in die Oper gegangen. Ich habe schon immer Maria Callas gehört. Ich reagiere sehr emotional auf ihre Musik. Sie hatte eine Menge technischer Fähigkeiten. Aber ich glaube, das Wichtigste ist ihre Qualität als Sängerin. Die Emotionen, die Farben, die Menschlichkeit, die sie in ihre Musik brachte, sind mir immer im Gedächtnis geblieben. Daher bin ich sehr glücklich, dass ich die Gelegenheit hatte, einen Film über ihr Leben zu machen.
With me, so I'm very lucky that I had the chance to make a film about her life.
Wenn Sie über die Menschlichkeit in Ihrem Gesang sprechen, ist das auch einer der Gründe, warum Sie sich auf das Ende Ihres Lebens konzentrieren?
We wanted to look at the end of her life because this is probably an interesting moment where she becomes very aware of herself.
Wir wollten uns das Ende ihres Lebens ansehen, weil es ein interessanter Moment ist. Sie wird sich ihrer selbst sehr bewusst. Maria Callas hat sich immer um das Publikum gekümmert, um ihre Fans und Anhänger. Und dann gab es natürlich die Beziehung zu Männern, die Geschichte hinter der Familie, den Freunden. Aber am Ende ihres Lebens beschließt sie, etwas für sich selbst zu tun. Vielleicht hatten auch die Figuren einen Einfluss, die sie so viele Jahre lang auf der Bühne gespielt hat. Vielleicht beginnt sie, selbst eine Figur in einer Tragödie zu werden, aber so, dass es sich wie eine Feier ihres Lebens und ihrer Musik anfühlt.
Sie haben einige Rückblenden verwendet. Auf der Bühne etwa oder als Maria Callas als Teenager auftrat und für Nazi-Soldaten sang, sowie ihre Zeit mit dem Unternehmer Aristoteles Onassis. Und an einer Stelle sagt Maria Callas, meine Mutter zwang mich zu singen, Onassis verbot mir zu singen und jetzt erlaube ich mir zu singen. Haben Sie diese Rückblenden auch deshalb verwendet, weil sie für das Verständnis der Person und der Künstlerin von zentraler Bedeutung waren?
Well, probably, I think it's obviously very arbitrary, you know, when you make a movie and you choose.
Es ist ja sehr willkürlich, für einen Film Momente aus dem Leben von irgendjemandem auszuwählen. Aber wir hatten einfach das Gefühl, dass das relevante Momente in ihrem Leben waren. Man hätte wahrscheinlich 13 andere Dinge erfahren können. Aber wenn man einen Film wie diesen macht, muss man Entscheidungen treffen. Und das waren unsere Entscheidungen.
Es gibt so viel Bewegung in dem Film mit Kamera, Schnitt und Ton. Die Wohnung von Maria Callas hat etwas von einer Bühnenausstattung. Und sie erzählen die Geschichte in Akten. Wie sehr wollten Sie dem Leben der Opernsängerin und der Kunstform der Oper mit den Mitteln des Films gerecht werden?
Yeah, what we wanted to do was to almost like film an opera and maybe bring opera to cinema or cinema to opera if you want.
Wir wollten eine Oper verfilmen oder vielleicht die Oper ins Kino bringen oder das Kino in die Oper, wie auch immer man es betrachtet. Und da gibt es viel Bewegung. Einer der größten Unterschiede zwischen Kino und Oper ist, dass die Oper natürlich zunächst einmal live ist. Und alles spielt sich auf der gleichen Bühne ab, mit unterschiedlichen Kulissen und Kostümen. Das wollten wir in das Kino und den Film übertragen. Jeder Ort ist also ein Teil der Bühne. Und Marias Wohnung ist die letzte Bühne ihres Lebens. Es geht also darum, die Oper in diesen Film zu bringen und eine bewegte Bühne zu schaffen.
Bringing opera and make a moving proscenium, a moving stage in this film.
Im Verlaufe des Films sehen wir Maria Callas auch immer wieder auf der Bühne, in Rückblenden. Dann verändert sich die Textur des Films und wir fragen uns zuerst, ist das die echte Maria Callas in historischen Aufnahmen? Und dann sehen wir, dass es Angelina Jolie ist. Erst ganz zum Schluss sehen wir Aufnahmen der echten Maria Callas. Warum haben Sie sich entschieden, auch bei den Aufführungen ganz bei Angelina Jolie zu bleiben?
Because that is her actress, and I think that.
Weil sie eine Schauspielerin ist und ich fand es wichtig, dass man auf sie setzt, dass man sie beschützt und sich um sie als Schauspielerin kümmert. Und ich wollte immer klar machen, unser Film ist Fiktion. Das ist kein Dokumentarfilm. Wir stützen uns auf viele reale Ereignisse und Fakten. Aber ich glaube, es ist wichtig, die Schauspieler zu ehren und sicherzustellen, dass man die ganze Zeit bei ihnen ist.
Sonst wäre es auch eine Art Doku-Fiktion gewesen. Das machen viele Regisseure auch. Bei einer Person wie Maria Callas ist natürlich...
Ich weiß, ich habe das in anderen Filmen auch gemacht. Ich habe echtes Filmmaterial verwendet, aber das hängt von dem Film ab. Wir hatten das Gefühl, dass in diesem Film Angelina wirklich die ganze Zeit zu sehen sein muss.
Das bringt natürlich auch eine Menge Herausforderungen mit sich, denn Sie waren mit der Tatsache konfrontiert, dass Angelina Jolie auch die Performance, den Gesang übernehmen musste. Und bei jemandem wie Maria Callas, die ein so großer Star war, würde ich annehmen, dass es ein langer Prozess der Arbeit mit Angelina Jolie gewesen sein muss. Wie haben Sie mit Angelina Jolie daran gearbeitet?
It was a very long process, but it's also a process where you need to embrace.
Es war ein sehr langer Prozess. Aber es ist auch ein Prozess, bei dem wir akzeptieren mussten, dass eine Schauspielerin Maria Callas spielt. Und wenn man diese Idee der Diva wirklich darstellen will, diese Idee einer sehr rätselhaften Person mit dieser Aura, dann braucht man jemanden, der selbst etwas davon hat. Andernfalls müsste das alles gespielt werden. Das ist möglich, aber schwierig. Für uns und besonders für Angelina Jolie war sehr wichtig, dass sie über einen sehr langen Zeitraum für den Gesang trainieren konnte. Und in diesem Training hat sie wirklich etwas sehr Spezielles gelernt. Sie hat nicht nur gelernt, so zu singen wie Maria Callas und so auszusehen wie sie, wenn sie singt, sondern die Ausbildung zur Sängerin selbst hatte einen Einfluss, weil Angelina Jolie die Haltung verstanden hat, die Atmung, die Art, wie sie geht, die Sprechstimme und wie anspruchsvoll es ist, zu singen. Und ich denke, dass dieser Lernprozess, wie man singt, sie wirklich in die Figur verwandelt hat.
How demanding is to sing, and I think the process of learning how to sing really transformed her into the character.
Ich fand auch das Sounddesign sehr interessant, weil es viel Musik um sie herum gibt. Aber es gibt auch bestimmte Szenen, in denen absolute Stille im Film herrscht. War die Stille genauso wichtig wie der Ton?
Thank you for noting it. Not a lot of people does. It's very important because I think that sometimes we're not listening to anything.
Danke, dass Sie es bemerkt haben. Es ist sehr wichtig. Manchmal sind wir doch ganz in unseren Gedanken verloren, in unseren Ängsten oder unserer Freude und hören einfach nichts. Es gibt keinen Klang. Und das war unsere Absicht, dass wir in Marias Wahrnehmung klettern. Und diese Wahrnehmung ist manchmal eher leer. Wir haben genau überlegt, an welchen Stellen Ton zu hören ist und wo nicht. Denn um die Musik zu genießen, muss man wahrscheinlich auch die Leere und die Stille genießen. Man muss diesen Kontrast haben.
Maria Callas, das machen Sie deutlich, hat sehr viel Wert auf ihr Äußeres gelegt. Im Film ist sie sehr würdevoll, in bestimmten Momenten sehr unnahbar. Und obwohl es die letzten Tage ihres Lebens sind, sieht sie sehr elegant und schön aus. Ganz und gar nicht so, als stünde der Tod vor der Tür. Warum diese Entscheidung?
Well, I think we wanted to, and Angelina wanted to have her very, be very stoic.
Wir wollten, und Angelina wollte, dass Maria sehr stoisch ist, jemand, der verletzlich sein kann. Aber das bleibt innerhalb des Hauses, in der Privatsphäre. Sie achtet immer sehr auf sich selbst. Und wir wollten das respektieren und ihre stoische Art widerspiegeln. Aber wir sehen sie auch im Bett und an Orten, die sehr privat sind. Es ist eine Kombination aus dem häuslichen Leben und dem großen, grandiosen Leben, das sie auf der Bühne führte.
Big, grandiose kind of life that she had on stage.
Maria ist der dritte Teil ihrer Trilogie über Frauen des 20. Jahrhunderts, nach Prinzessin Diana und Jackie Kennedy. Was ist für Sie das Verbindende zwischen diesen drei Frauen?
Well, a number of things. I think there are a number of things that they don't connect them, but the ones that connect them, obviously, that they were like three women that live in the second half of the last century.
Eine Reihe von Dingen. Offensichtlich waren sie drei Frauen, die in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts lebten. Frauen, die von der Presse sehr genau beobachtet wurden. Sie hatten viele Probleme mit der Art und Weise, wie sie dargestellt wurden und mit den Dingen, die über sie gesagt wurden. Aber ich denke, das Wichtigste für mich ist, dass sie in allen drei Fällen mit sehr mächtigen Familien und Männern verbunden waren. Ob es sich nun um die Onassis oder die Kennedys oder die königliche Familie handelte, in allen drei Fällen waren es Frauen, die in der Lage waren, ihre eigene Stimme zu finden. Sie waren starke Persönlichkeiten, Menschen mit viel innerer Schönheit und Kraft. Und viele Menschen auf der ganzen Welt hatten Mitgefühl und interessierten sich für sie. Ich glaube, das ist für mich das Wichtigste, was sie verbindet.
Empathy and felt interested on them. So I think that's for me the most important part of what I think that relates them and connects them.
Das sagt der chilenische Regisseur Pablo Larraín über seine Trilogie über berühmte Frauen des 20. Jahrhunderts. Der Abschluss dieser Trilogie Maria über Maria Callas, der kommt am Donnerstag bei uns in die Kinos. Im letzten Jahr gab es vorsichtigen Optimismus in der Filmszene in der Türkei nach dem Erfolg der Opposition bei den Kommunalwahlen. Aber der Optimismus ist verflogen. Verhaftungen von oppositionellen JournalistInnen und Kulturschaffenden sind momentan an der Tagesordnung. Die Regierung hat sich dabei insbesondere auf die LGBTQ-Szene in der Türkei eingeschossen. Jetzt wurde das Pink Life Queer Fest Ankara verboten, das Ende Januar stattfinden sollte. Christian Berndt über das Festivalverbot und die LGBTQ-Filmszene in der Türkei.
Wir müssen das auch nicht machen, wenn du nicht willst.
Nee, ich will das ja.
Zwei junge Männer im Wald. Sie sind schon länger kein Paar mehr, aber der Spaß an einer speziellen sexuellen Spielart verbindet sie immer noch.
Es geht thematisch um Fetisch und die heilsame Kraft von Fetisch, wie Fetisch und Sexualität Trauma überwinden kann und wie wir Geborgenheit im Fetisch finden können.
So Regisseur Julian Dieterich über seinen Kurzfilm Red Hair, der auf queeren Filmfestivals von München bis Los Angeles zu sehen war und auch auf dem Pink Life Queer Fest Ankara hätte laufen sollen.
Ich hatte gehört, dass das ein sehr schönes Festival sein soll und gerade bei den queeren Festivals entsteht ja über die Zeit auch so ein Netzwerk unter den Filmemacherinnen. Da werden sich dann Hinweise gegeben, welche queeren Festivals wertvoll sind, ein Publikum haben und da hatte ich gehört, dass das Pink Life Queer Film Festival in Ankara einen guten Ruf haben soll und deshalb hatte ich dort meinen Kurzfilm eingereicht.
Es ist auch ein Festival, das über die queere Filmszene hinausreicht, wie Fatma Edemen sagt, die Programme für Independent- und Frauenfilmfestivals in der Türkei kuratiert.
Actually, Queer Fest is not only important for the struggle for rights purposes.
Das Pink Life Queer Fest Ankara ist nicht nur wichtig für den Kampf um LGBTQ-Rechte, so Edemen, sondern auch für die türkische Filmszene, weil dort wichtige internationale Produktionen laufen. Aber damit ist jetzt wohl endgültig Schluss. Die Behörden haben das Festival zum zweiten Mal in Folge verboten. Es verstoße angeblich gegen die öffentliche Moral und könne zu Unruhen führen. 2011, als es gegründet wurde, stand es als erstes queeres Filmfestival der Türkei für Aufbruch. Die ersten Jahre waren sehr kraftvoll und voller Hoffnung, besonders nach den Gezi-Protesten 2013, so Edemen. Das Queerfest hat die LGBTQ-Community gestärkt, aber dann wendete sich das Blatt. Als bei den Wahlen 2015 die konservative Regierungspartei AKP ihre Mehrheit im Parlament verlor, wurde der Kampf gegen die Opposition verschärft, so Edemen. Und nach dem Putschversuch 2016 nutzte die Regierung den Ausnahmezustand, um gegen alles vorzugehen, was dem Weltbild der AKP widersprach. Der Gouverneur von Ankara verbot 2016 fast sämtliche LGBTQ-Aktivitäten. Das Pink Life Queer Fest Ankara musste für einige Jahre umziehen. Edemen ging ins polnische Exil, weil sie als Journalistin kritisch über die Regierung berichtete. Und jetzt hat Präsident Erdogan die Repression weiter verschärft. Kürzlich wurde die berühmte Schauspielagentin Ayşe Barım verhaftet, weil sie während der Gezi-Proteste 2013 Schauspielerinnen und Schauspieler zu Demonstrationen geschickt haben soll. Ayşe Barım hat auch an LGBTQ-Produktionen mitgearbeitet. Erdogan will entgegen der Verfassung noch einmal zum Präsidenten gewählt werden. Die Propaganda gegen die sogenannte Unmoral soll konservative Wähler mobilisieren. Ein Regisseur, der zwischen Deutschland und der Türkei pendelt und aus Sorge um seine Familie ungenannt bleiben möchte, schaut mit großer Sorge auf sein Heimatland.
Jetzt ist wieder Hass sehr trendy in der Türkei gegenüber LGBT-Leute.
Der Kampf gegen LGBTQ soll von den immensen wirtschaftlichen Problemen in der Türkei ablenken, meint er. Er hat einige queere Filme gedreht, was schwierig war, weil man für solche Filme keine staatliche Förderung bekommt. Aber so schlimm wie jetzt war es noch nie, sagt er.
Ich habe keine Gedanken gemacht, als ich diese Filme gemacht habe. Aber jetzt, insbesondere 24, ist immer schlimmer geworden, weil Erdogan direkt LGBT-Leute nennt, sagt, dass diese Leute gefährlich sind, eine Krankheit ist und so weiter.
Die Regierung hat 2025 als Jahr der Familie ausgerufen und nach Erdogans Meinung müsse die Familie vor LGBTQ-Angriffen geschützt werden. Bisher waren Festivals die einzige Möglichkeit, queere Filme zu zeigen, aber das werde immer schwieriger, sagt der Regisseur.
Zum Beispiel mein letzter Film wurde schon nicht beim Festival in der Türkei gezeigt, weil es offene homosexuelle Geschichte gab.
Letztes Jahr sollte sein Film auf dem Pink Life Queer Fest laufen, aber auch das wurde kurzfristig verboten. Allerdings wisse man sich dort zu helfen.
Aber wir haben einen Alternativort gefunden und das war ein bisschen heimlich.
Dieses Jahr hat das Pink Life Queer Fest beschlossen, sein Programm online zu zeigen. Die Lage ist gefährlich für die queere Community. Vom Pink Life Queer Fest wollte sich niemand zum Verbot äußern. Festnahmen von oppositionellen Journalisten und Kulturschaffenden nehmen in letzter Zeit zu. Und Erdogan hat queere Menschen noch einmal speziell zu Feinden türkischer Lebensart erklärt. Immer mehr von ihnen sehen Auswanderung als einzigen Ausweg, aber viele, die bleiben, meint der Regisseur, werden trotz allem weiterkämpfen.
In Ankara ist das Pink Life Queer Fest verboten worden, das Ende Januar stattfinden sollte. Christian Berndt. Es gibt immer mal wieder Filme, die mehr sind als ein Film. Die sind dann eher so ein Ereignis, ein Monolith in der Filmlandschaft. Im letzten Jahr war das wahrscheinlich The Zone of Interest, in diesem Jahr ist es The Brutalist. Seit Donnerstag läuft der Film in unseren Kinos. Premiere hatte The Brutalist letzten September bei den Filmfestspielen in Venedig. Brady Corbet wurde dann auch bei der Preisverleihung als bester Regisseur ausgezeichnet. Die Handlung seines 3,5-stündigen Films fasste er in einem Satz zusammen.
The film is about a character that flees fascism only to encounter capitalism. That's what the movie is about.
Im Film gehe es um einen Mann, der dem Faschismus entkommen ist, nur um dem Kapitalismus zu begegnen, so Brady Corbet. Wer dieser Mann ist und wer Brady Corbet ist, das bespreche ich jetzt mit Anke Lewicke. Anke, wir waren ja zusammen bei der Premiere in Venedig, da wurde The Brutalist auf 70 mm gezeigt mit einer Pause, denn der Film ist 3,5 Stunden lang und trotzdem ist die Zeit verflogen. Wie würdest du die Erfahrung beschreiben?
Ja, eigentlich haben wir ja gar keinen Film gesehen, sondern wir haben eigentlich eher einen Film erlebt, oder wie ist es dir ergangen? Ne? Das kann man doch so sagen. Und dadurch, dass Man wird so richtig in diese Geschichte reingezogen durch dieses Breitwandformat. Also man ist so mittendrin in der Handlung. Und zunächst ist das Bild ja eher schwarz und da sind so dumpfe, bedrohliche Geräusche. Man nimmt so Wortfetzen von einem Verhör wahr. Und dann, wie aus dem Nichts, erscheint eben Adrian Brodys Figur. Er spielt den jüdisch-fiktiven Architekten Laszlo Todd, der, wie wir dann erfahren, das Konzentrationslager Buchenwald überlebt hat und der jetzt in die USA emigriert ist. Und das wird einfach so gezeigt, die Skyline von New York ist so schräg ins Bild, weil er noch auf dem Schiff schläft. Und zunächst kommt er ja bei seinem Vetter unter, der nicht nur seinen Namen amerikanisiert hat, dann lebt er in so einem christlichen Heim, freundet sich mit einem Afroamerikaner an, jobbt auf dem Bau und lernt dann einen Millionär kennen und für den soll er ein gigantisches Gebäude auf einen Hügel errichten. Und eben Laszlo hat so die Idee, er war schon ein bekannter Architekt in Ungarn, dass er da so was Brutalistisches macht, so mit Beton. Also wir kriegen es hier mit einem Film über Hybris und Architektur zu tun, aber Laszlo begegnet eben auch einem tief verwurzelten US-amerikanischen Antisemitismus und einem System, wo wirklich wer das Geld, das Kapital hat, auch die Macht. Und das ist dieser Van Buren. Und der behandelt ihn wie eine Marionette, sonnt sich aber auch in dessen Ruhm. Und ja, wie gesagt, durch die Bilder kommt man so rein in diese Textur der 40er, 50er Jahre. Und der Film ist so ein Epos, das in die Breite und in die Tiefe geht.
Wir haben ja schon so ein ganz bisschen über Brady Corbet oder ich habe kurz ihn erwähnt. Lass uns ein bisschen auf diesen Schöpfer des Films gucken. Der US-Amerikaner Brady Corbet hat auch das Drehbuch geschrieben, zusammen mit seiner Partnerin Mona Fastwold. Aber wenn man sich so seine Filmografie anguckt, dann hat er vor allem als Schauspieler gearbeitet. Interessanterweise mit vielen europäischen Regisseuren wie Michael Haneke, Lars von Trier oder Ruben Östlund. Regie geführt hat er bislang bei zwei anderen Filmen, The Childhood of a Leader und Vox Lux. Aber auch das waren eigentlich schon ziemlich abgefahrene Werke, oder Anke?
Ja, und die Regienamen, die du eben genannt hast, wo er als Schauspieler gearbeitet hat, das sind doch auch alles Regisseure, die so immer auf der Suche nach ihrer ureigenen Visualität sind. Und das ist ja Brady Corbet auch. Und diese Filme, ich meine, das ist ja schon eine Ansage, einen ersten Film zu machen, der die Kindheit eines Führers heißt. Und er hat ja bei Haneke mitgespielt, also nicht bei Haneke, sondern bei dem Remake von Gus von Sant bei von Hanekes Funny Games. Und Haneke hat doch diese kühlen Versuchsanordnungen. Und so muss man sich diesen ersten Film von Brady Corbet vielleicht auch vorstellen. Der spielt in den 20er Jahren in Frankreich. Und wir lernen diesen Jungen und dessen Familie kennen. Eine rigide christliche Erziehung. Es sind so ganz kühle Bilder, wo man die Machtspiele innerhalb der Familie kennenlernt, wo der Junge so schon trainiert, wie er später als Diktator auftreten könnte. Und das sind einerseits so ruhige Bilder, kühl, kalt. Und dann gibt es aber immer wieder so getriebene Bilder, wo es alles laut ist. Zahnräder, die Geschichte geht voran, Aufmärsche. Also er nimmt die Geschichte eigentlich schon vorweg. Und der zweite Film, Vox Lux, hat ja den Untertitel Das Porträt des 21. Jahrhunderts. Das ist ja auch eine Ansage. Und zwar ist wohl für Brady Corbet das 21. Jahrhundert von Traumata geprägt. Und hier geht es um eine junge Frau, die bei einem Schulmassaker schwer verletzt wurde. Daraus macht sie einen Song und wird zu einem großen Popstar. Und der Film ist in zwei Kapiteln geteilt, weil sie macht ja aus ihrem Trauma später Geld. Und in die spätere wird dann eben von Natalie Portman gespielt. Und sie wird eigentlich von ihrer Vergangenheit immer wieder eingeholt, fragt sich, was sie da eigentlich macht. Ihr Trauma löst aber andere Verbrechen auch wieder auf. Also es ist auch völlig abgefahren, so eine Popwelt, wie das gezeigt ist. Und ich finde, man kann schon sagen, es geht bei Corbet so ein bisschen immer darum, ja den Nachhall der Geschichte aufzuspüren.
Also die Spuren der Geschichte in der Gegenwart zu suchen, inwieweit unternimmt denn Corbet diese Suche auch in The Brutalist?
Naja, nehmen wir das modernistische Gebäude, was er da erstellen will. Also da sollen ja seine ganzen traumatischen Erfahrungen, das kriegen wir mehr und mehr mit einfließen. Und ich habe jetzt im Interview gelesen, dass Daniel Liebeskind, als er den Film gesehen hat, geweint hat. Und Diebeskind hat ja hier das Jüdische Museum gebaut. Und ich finde es dann auch ganz interessant, er fährt dann ja, also Laszlo mit Van Buren, nach Italien in diesen Marmorort. Und in diesem Marmorort wurde Widerstand gegen den Faschismus geleistet. Und damit kommt Van Buren gar nicht klar. Also es soll sozusagen der Widerstand auch in das Gebäude mit einfließen. Und für Laszlo ist dieses Projekt ein Seelenprojekt, für Van Buren eigentlich ein Prestigeobjekt, ein Statussymbol. Also da fallen auch so zwei ganz verschiedene Ansätze rein. Und die Geschichte kommt ja auch noch mal rein durch die Ehefrau von Laszlo, die 5 Jahre später dann in die USA kommt, im Rollstuhl sitzt, Mangelernährung im Konzentrationslager. Und sie brüllt ihren Schmerz immer heraus, nimmt Morphium daneben und er nimmt Morphium, um sich zu betäuben.
Also Courbet verhandelt mit der Figur des Architekten dann auch wirklich Weltgeschichte. Auf der Pressekonferenz in Venedig, da wurde er gefragt, wie er auf den Namen Laszlo Todd gekommen ist. Und das war seine Antwort.
It's like John Smith in Hungary. We chose the most innocuous name.
Also Laszlo Todd ist ein Allerweltsname in Ungarn, so Brady Courbet. Diese Figur setzt sich aus vielen realen Persönlichkeiten zusammen, etwa Marcel Breuer oder Paul Rudolph. Diese Figur soll ein leeres Gefäß sein, damit das Publikum seine eigenen Gefühle da hinein projizieren kann.
For the audience to project their own notions onto.
Anke, was heißt denn das für das Spiel von Adrian Brody, der ja auch eine Oscar-Nominierung als bester Schauspieler für die Rolle hat?
Na, er hat ja selbst ungarische Wurzeln, also der ungarische Akzent ist ihm vertraut. Und ich finde, er füllt diese Rolle so aus, dass er eigentlich, man sieht dann auf einmal nicht nur seine Geschichte, sondern die ganze Geschichte, die Vergangenheit. Und dazu kommt eben noch seine Frau, die wird ja von Felicity Jones gespielt. Die ist ja auch für den Oscar als beste Nebendarstellerin nominiert. Und ich finde, die Bilder pulsieren ja die ganze Zeit. Da pulsiert die Vergangenheit drin, das ganze Schrecken. Aber es gibt auch ein positives Pulsieren. Und das ist die Energie dieser beiden Menschen, die nicht mehr Opfer sein wollen, sondern die sich eine Zukunft gemeinsam aufbauen möchten.
Anke Lewicke über The Brutalist, den Hauptdarsteller Adrian Brody und den Filmemacher Brady Courbet. Sie können The Brutalist jetzt im Kino sehen und es lohnt sich. Die Karriere der Desiree Nosbusch zusammenzufassen ist nicht so ganz einfach, denn sie ist ziemlich umfangreich. Beginnt, als sie 12 war, da hat sie als Moderatorin bei Radio Luxemburg angefangen. Als 16-Jährige spielte sie in einem Kinofilm, sie hat den Eurovision Song Contest moderiert, in New York Schauspiel studiert, viele Rollen auf der ganzen Welt gespielt, darunter 2019 auch die skrupellose Bankerin Christelle Leblanc in der Serie Bad Banks. Dafür hat sie den Grimme-Preis bekommen. Und nun stellt Desiree Nosbusch ihr Langfilm-Regiedebüt vor. Poison, eine Liebesgeschichte, heißt dieses Debüt, kommt nächste Woche in die Kinos. Trine Dierholm und Tim Roth spielen darin zwei Ex-Liebespartner, die sich nach langer Zeit wieder treffen, und zwar auf einem Friedhof. Sie sprechen über die Vergangenheit und dabei kommt vieles hoch, auch Tragisches, denn wie sich herausstellt, ist ihr Sohn damals bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Mehr erzählt uns jetzt die Regisseurin selbst, Desiree Nosbusch. Guten Tag.
Guten Tag, herzlichen Dank.
Es ist ihr Langfilm-Regie-Debüt. Wie fühlt sich an, diesen Film, an dem Sie haben sehr lange gearbeitet, nach 11 Jahren in die Welt zu entlassen?
Das ist ein bisschen so, als würde man sein Kind am ersten Schultag so an der Kindergartentür abgeben und hofft, dass die Lehrerin eine sehr nette, verständnisvolle ist und dass alle sagen, oh Gott, ist das ein tolles Kind. So komme ich mir gerade ein bisschen vor.
Ja, die Schultüte ist gepackt.
Genau.
Und jetzt kommen die Reaktionen zurück. Wie fühlen Sie sich dabei mit den Reaktionen auch?
Also ich meine, man muss natürlich sich gefasst darauf machen, dass das nicht der richtige Film für jeden ist. Also ich habe so ein paar Previews gehabt, aber selbstverständlich gibt es auch mal die eine oder andere Stimme, die dann sagt, nee, das hat mich jetzt nicht erreicht oder das ist jetzt nicht der Film für mich. Und ich finde, wunderbar ist halt immer, wenn ein Dialog entsteht und wenn man sich darüber auseinandersetzen kann gemeinsam und unterhalten kann. Und nicht jeder ist ja auch bereit, in so eine Thematik einzusteigen. Es ist nicht für jeden immer jetzt gerade der richtige Moment. Ich kann immer nur sagen, der Film ist von dem, wie ich versucht habe, ihn zu machen, ehrlich gemacht. Mhm. Und damit entlasse ich ihn und er wird seinen Weg machen und sein Publikum hoffentlich finden.
Sie sagen, Sie wollen, dass die Leute in einen Dialog treten. Es sind ja wirklich viele Themen, die besprochen werden. Es geht um ja, eine Beziehung, die offensichtlich unschön zu Ende gegangen ist, ohne viel Dialog. Es geht um Schuldgefühle, es geht um Leid, den Umgang mit Leiden. Ursprünglich ist das ein Theaterstück gewesen. Mhm. Was war es aber gerade, dass Sie an diesem Stoff so fasziniert hat, dass Sie so lange dran geblieben sind und daraus ja nun auch, wie ich schon sagte, Ihr Langfilm Debüt gemacht haben?
Also ich war damals sehr berührt, als ich das vor 13 Jahren das erste Mal las, das Stück, und dachte, wow, ich habe selten etwas gelesen, wenn es um diese großen Fragen, tiefen Gefühle des Lebens geht, was so präzise und so einen auch immer kalt, heiß hin und her schleudert. Immer wenn man denkt, man ist auf der einen Seite oder auf der anderen, haut es sich wieder genau entgegengesetzt rüber. Und dann die Erkenntnis, das war es eigentlich für mich, dass man nicht gemeinsam trauern kann. Nicht als Paar, nicht in einer Beziehung, nicht als Familie. Jeder trauert auf seine ganz persönliche Weise. Und es gibt kein richtiges Trauern, es gibt kein falsches. Und der, der geht, ist nicht der, der sich darüber hinwegsetzt und sagt, ich fange ein neues Leben an. Und der, der bleibt und vielleicht im Schmerz oder im Selbstmitleid sogar verharrt, ist nicht der bessere Mensch. Also all diese Dinge. Und dann ist es natürlich für mich auch eine geniale Beziehungsgeschichte, weil man merkt, da ist eine Vergangenheit. Man merkt, die wissen ganz genau, wo sie drücken müssen, damit der andere hochgeht. Und es ist so grandios von Lott Wekemanns geschrieben, dass ich diese Geschichte einfach nicht mehr loslassen konnte.
Die beiden treffen nach vielen Jahren das erste Mal aufeinander. Mhm. Es kommt vieles hoch und man hat so das Gefühl, die sind gleich wieder in alten Mustern drin.
Genau.
Also wie haben Sie das empfunden? Wie scharf sind die Waffen der Worte?
Ja, sehr. Und es ist ja erst dann so, dass es aufweicht, wenn beide an einem Punkt sind, wo sie bereit sind, mit Liebe den anderen zu betrachten und vielleicht auch mal aus der anderen Sicht die Dinge sich anzuhören.
Ja, denn Sie haben ja gesagt, es geht viel auch um deren Beziehung und man merkt, der Mann, Lukas, ist weggegangen, die Frau, Edith, ist zurückgeblieben und beide haben eigentlich selber ihre Erklärung sich zurechtgelegt.
Genau.
Und also es geht ja dann auch viel so um Projektion, ne?
Genau, er geht und sie sagt, du hast mich im Stich gelassen, du bist gegangen und das auch noch an einem Silvesterabend, irgendwie um 7:10 hast du einfach die Tür zugeknallt mit 2 Koffern in der Hand und bist gegangen. Und er sagt irgendwann, ja, aber du hast mich auch nicht zurückgehalten. Du hast mich nicht aufgehalten. Und er fühlte sich halt auch nicht mehr gesehen, nicht mehr gehört. Sie ist so in ihrem Schmerz, in ihrer Geschichte untergegangen, dass da gar kein Raum mehr für ihn war. Also man muss es immer von beiden Seiten sehen. Und das ist das, was ich so faszinierend finde. Und sie kriegen ja auch die Kurve. Es ist ja auch noch viel Humor immer wieder da. Und das ist das, was ich so spannend finde, dass sie beide aus dieser Geschichte besser rausgehen.
Filmisch aber natürlich auch eine wahnsinnige Herausforderung, denn es transportiert sich wirklich sehr viel von der Handlung her über den Dialog, weil ja, sich die Vergangenheit wirklich nur über die Gespräche erschließt. Wie sind Sie da vorgegangen? Wie schwierig war das? Denn Sie haben ja auch auf Rückblenden verzichtet.
Genau, also das war das, was ich mir so als Aufgabe gestellt hatte. Ich dachte, ich wollte eigentlich an den beiden dranbleiben. Selbstverständlich hätte es den Weg geben können, dass man hingeht und das sehr dramatisch auch in Rückblenden erzählt und sicherlich auch sich leichter getan hätte, Bilder zu finden, um aus diesem Wicklow eines Friedhofes auszubrechen. Aber das war nicht das, was ich erzählen wollte. Ich wollte wirklich mehr oder weniger 1:1 diese Begegnung miterleben und bei den beiden bleiben. Und die Herausforderung war halt, sehr nah an den Figuren zu sein, ohne in die Falle zu fallen, dass man voyeuristisch wird, weil das kann dann auch irgendwie in die falsche Richtung gehen. Und da hatte ich natürlich in Judith Kaufmann eine grandiose Kamerafrau und Stütze auch.
Wahnsinnig erfahren natürlich.
Und auch eine, die, das ist das Tolle bei Judith, die auch einfach Schauspieler liebt und auch sowas zu schätzen weiß, wenn es so Rollen gibt, wo ein Schauspieler wirklich reinbeißen kann und sich reinfallen lassen kann. Das war halt die Herausforderung. Also das war das, was ich versuchen wollte, in der Hoffnung, dass es mir gelungen ist, dass man einfach bei diesen 2 Figuren bleiben will.
Judith Kaufmann hinter der Kamera und dann vor der Kamera natürlich 2 auch wahnsinnig erfahrene und großartige SchauspielerInnen, Trine Dierholm und Tim Roth. Wie sehr haben die beiden auch ihre eigenen Emotionen für die Rolle zur Verfügung gestellt?
Also sie waren beide sehr offenporig und ich meine, es ist ja kein Geheimnis auch in der Zwischenzeit, dass Tim Roth privat eine große Herausforderung hatte, weil sein Sohn zu der Zeit auch krank wurde, der leider dann auch 11 Monate danach verstorben ist. Also es war schon eine sehr emotionale Reise. Aber ich muss sagen, was mich bis heute tief berührt, wenn ich darüber rede, ist dieses Vertrauen, was sie mir entgegengebracht haben. Sie kannten mich ja jetzt wirklich nur vom Dialog, den wir über dieses Buch hatten und die Gespräche, die dazu geführt haben, dass sie irgendwann gesagt haben, wir machen mit. Aber dieses Vertrauen, dieses sich emotional nackt auszuziehen für meinen ersten Film, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen.
Bei Trine Dürrholm habe ich auch immer den Eindruck, dass sie auch in der Lage ist, sehr roh und ungeschönt sich zu geben und auszusehen und auch damit gar keine Probleme hat. Weder mit dem Alter noch mit ihrer Maske, ja oder nein. Stimmt es?
Ich glaube, ich habe noch nie eine Schauspielerin kennengelernt vorher, die so uneitel ist wie Trine. Trine ist für mich ein Vorbild, eine grandiose Frau, von der man als Frau so viel lernen kann. Also nicht so verkopft, sondern einfach so Bauch von innen, sehr erdverbunden und einfach wie so eine Wundertüte, die Sachen dahin zaubert. Und uneitel einfach in dem Moment, wo sie Ja zu einer Sache sagt, so habe ich sie erlebt, vertraut sie und macht das. Es ist wie so eine Naturgewalt. Und das immer mit unheimlich viel Liebe und unheimlich viel Humor.
Ich hatte es eingangs schon gesagt, es gibt ja so viele unterschiedliche Dinge, die sie im Laufe ihrer Karriere getan haben. Für viele Menschen stellt sich irgendwann so das Gefühl ein, naja, ich bin jetzt in meinem Beruf angekommen. Wie ist das eigentlich für Sie? Kennen Sie dieses Gefühl?
Naja, also ich sage jetzt mal so, angekommen klingt vielleicht, interpretiere ich das falsch, aber klingt für mich immer so nach einer Form auch ein bisschen von Stagnation. Meine Biografie heißt nicht umsonst endlich noch nicht angekommen, weil ich immer gerne das Gefühl habe, also nicht nach außen hin, sondern für mich, dass ich wach bin, dass ich neugierig bleibe. Also ich merke immer, wenn ich anfange, oh Gott, oh nee, und dann merke ich, es ist Zeit, eine Pause einzulegen, weil ich finde, das wird den Sachen dann nicht gerecht. Also man muss alle Sinne irgendwie wach haben. Das sind wir, finde ich, unseren Berufen irgendwie schuldig, die wir so machen. Und was ich sagen kann, ist, wenn meine Kinder das jetzt aus dem Regal ziehen würden und sich das angucken würden irgendwann, und das wäre das Letzte, was ich gemacht habe in meinem Leben, könnte ich dann mit einem guten Gewissen sagen, da stehe ich zu. Das ist Preußen für mich. Ich glaube, dass dieser Film schon zeigt, dass man ja so ein Kammerspiel auch auf die große Leinwand bringen kann. Auch wenn viele sagen, ah, mein Gott, war mal ein Theaterstück.
Also Sie haben gesagt, Stagnation ist nichts. Sie sind, wenn ich das verraten darf, ist ja auch kein Geheimnis, vor kurzem 60 geworden. Wenn Sie jetzt zurückblicken, scheint es Ihnen eigentlich dann auch so eine ganz logische Konsequenz, dass Sie Regisseurin jetzt sind? Also welchen Stellenwert hat die Regie für Sie in Ihrem Lebenswerk?
Ich habe immer einen wahnsinnigen Respekt vor Regisseuren und Regisseurinnen gehabt, auch wenn ich als Schauspielerin heute arbeite noch, weil ich einfach weiß jetzt auch, was das bedeutet. Und früher habe ich es aus der Ferne beobachtet und dachte mir, mein Gott, ey, das ist ja wie so einen riesigen Wanderzirkus zusammenzuhalten. Man schmeißt Menschen, die sich vorgestern alle noch nicht kannten, alle zusammen und sagt so, und ihr seid jetzt eine große, glückliche Familie, liebt euch alle und ihr macht einen tollen Film zusammen. So, das kann man nur bis zu einem gewissen Grad planen. Und dann betet man und hofft, dass der Funken Magie sich einstellt und dass das Projekt unter einem guten Stern steht. Das kann man nicht am Reißbrett sich alles ausdenken, das geht nicht. Und deswegen, das ist ja auch das Tolle an unseren Berufen, dass man es nicht planen kann. Es gibt kein Rezept dafür, sonst würden wir alle nur tolle, erfolgreiche Filme machen. Und oft denkst du, du hast alles dafür getan und es geht schief und du weißt nicht warum. Weil die Magie nicht da war, der Zauber hat sich nicht eingestellt. Ich verstehe vollkommen, wenn Schauspieler sagen, nee, Regie interessiert mich überhaupt nicht. Ich konzentriere mich auf meine Rolle und was dann daraus wird, das sollen andere dann irgendwie machen. Ich hatte halt jetzt den Ehrgeiz, ich wollte es wirklich wissen. Ich habe damals bei meinem Kurzfilm schon Blut geleckt und dachte, es ist so ein Glücksmoment, wenn du in deinem Kopf eine Vision hast und du sitzt irgendwann an deinem ersten Drehtag vor der Combo, dem Schirm oder mit dem Kopfhörer auf, wo dann du das siehst, was gerade gedreht wird. Und es ist noch besser, als es in deinem Kopf war. Und du sagst, mein Gott, die sitzen jetzt da und sprechen wirklich die Worte und es entsteht was und es, du erwächst etwas zum Leben. Das ist so ein tolles Gefühl. Ja. Und deswegen, ich kann, also für mich ist es vielleicht jetzt, ja, das Nonplusultra für mich jetzt. Aber ich habe das Gefühl, auch wenn ich eine Rolle gespielt habe und ich sehe nachher den Film und ich denke mir, ich bin der Figur gerecht geworden. Ich glaube, das ist das, was mich treibt, dass man einer Sache gerecht wird und dass sie richtig zum Leben erweckt wird.
Das klingt auch so, als hätten Sie wahnsinnige Freude an Teamarbeit.
Ja, ich bin so ein Teammensch. Das ist das, was mich treibt im Leben, gemeinsam. Ich finde, Filme machen, egal in welcher Position, einen sehr mutigen, im Bestfall demokratischen Akt. Und wir wissen, wie schwer das in der Welt ist, sowas hinzukriegen. Dass Menschen sich verstehen und irgendwie zusammenkommen und etwas Tolles machen. Das wird immer schwieriger, im Moment zumindest. Und das macht mich so glücklich, wenn es gelingt.
Ja, es ist jetzt so ein bisschen ruhig geworden um MeToo, aber diese Diskussionen, die haben ja auch nochmal die Frage nach der Macht der Regie gezeigt. Mhm. Und bei der Entscheidung für Sie, Regie zu führen, inwieweit schwang da vielleicht auch so ein bisschen der Wunsch, mit Dinge anders zu machen?
Also mir war immer klar, dass man auch Regie führen kann, das tun ja auch andere ganz wunderbar, indem man nicht den Versuch macht, jemanden zu brechen. Ich bin ja eine Generation, ich habe ja noch mit Leuten gearbeitet, die meinten, man muss jemanden brechen, man muss jemanden quälen, damit er irgendwie gut ist oder zu seiner Bestform aufläuft. Daran glaube ich nicht. Und ich glaube eher daran, dass man seinem Team und seinen Schauspielern eine Spielwiese bietet, wo sie sich hundertprozentig aufgehoben, sicher, beschützt fühlen. Und dann glaube ich daran, dass jemand über sich hinauswachsen kann, wenn er sich in Sicherheit wiegen kann. Daran glaube ich. Und so war auch unser Dreh. Also es sind viele gegangen und haben gesagt, it was a love fest. Und das war es wirklich. Und ja, dafür kämpfe ich. Auch heute noch. Ich kämpfe auch heute an Drehorten, an denen ich spiele. Ich möchte Harmonie. Ich bin ein harmoniesüchtiger Mensch und ich finde, das ist nichts Falsches. Und man kann auch mit Respekt und Harmonie und positiven Gefühlen ausstrahlend und gucken, dass es jedem gut geht, kann man auch gute Sachen kreieren. Es muss nicht immer sich alles irgendwie den Kopf anrennen.
Und das Ergebnis Ihrer Regiearbeit, das kann man ab nächster Woche im Kino sehen. Poison, eine Liebesgeschichte. Das ist der Film, über den wir gesprochen haben. Desiree Nosbusch hat eben Regie geführt. Vielen Dank, Frau Nosbusch, fürs Gespräch.
Und herzlichen Dank an Sie. Danke.
Eines der ersten großen Filmfestivals des Jahres findet jeden Januar in den USA statt, im edlen Örtchen Park City in den Bergen von Utah. 1978 wurde das Sundance Film Festival von Hollywood-Star Robert Redford und Mitstreitenden gegründet und ja, schnell hat sich dann zur wichtigen Plattform für junges Independent-Kino aus den USA und anderen Ländern entwickelt. Seit der Corona-Pandemie bietet das Festival JournalistInnen die Möglichkeit an, nicht nur vor Ort, sondern auch virtuell teilzunehmen. Diese Gelegenheit hat der Kritiker und Filmjournalist Patrick Heidmann wahrgenommen. Er ist jetzt bei mir im Studio. Patrick, Sundance spielt nicht in der gleichen Liga wie die deutlich älteren europäischen Filmfestivals in Cannes oder Venedig, aber es gilt in der Branche als wirklich wichtige Veranstaltung dieser Art in den USA. Was macht denn das Festival richtig, dass es bis heute so relevant ist?
Das Entscheidende, glaube ich, ist tatsächlich, und das Stichwort fiel gerade schon, independent, es ist wirklich eine Plattform für unabhängige Produktionen, die eben nicht von den Hollywood-Studios in Auftrag gegeben wurden und auch noch keinen Verleih haben, der die Filme in die Kinos bringen wird. Und deswegen ist der Ort, also das Sundance Film Festival, wirklich perfekt, um Filme einzukaufen. Das war auch immer schon so, vor ein paar Jahren zum Beispiel Coda hat Apple TV dafür $25 Millionen gekauft. Das heißt, alle kommen dahin und gucken, was gibt es Neues, was gibt es Junges in Sachen Independent und Arthouse-Kino. Das mit den Einkäufen war in diesem Jahr wohl nicht mehr so ganz der große Markt, einfach weil der Bedarf scheinbar weg ist. In den Kinos machen diese Art von Filmen nicht mehr so viel Geld und die Streamer haben auch immer weniger Geld auf der hohen Kante, um ihre Plattform mit Content zu füllen. Aber ja, es ist trotzdem wieder ein schöner Showcase gewesen für diese Art von Filme. Und es ist natürlich immer auch eine Art Startrampe schon fürs kommende Jahr für die Oscars. Wenn man da zurückdenkt, in den 80ern schon Mondsüchtig mit Cher war ein Sundance-Film, der da seine Weltpremiere hatte und später bei den Oscars ausgezeichnet wurde. Später Little Miss Sunshine, Lady Bird, Call Me By Your Name, all diese Filme haben in Sundance ihre Reise begonnen. Und auch in diesem Jahr, wenn man sich die Oscar-Nominierungen anguckt, sind Sundance-Filme aus dem letzten Jahr dabei. Von A Real Pain von und mit Jesse Eisenberg hin bis zu 4 von 5 nominierten Dokumentarfilmen sind alle letztes Jahr in Sundance gewesen.
Also durchaus eine Oscar-Startrampe, sehr, sehr früh im Jahr, muss man ja sagen, weil eigentlich gilt ja dann Venedig so im September als Startrampe. Ab 2027 findet das Festival vermutlich nicht mehr in Park City statt. Warum eigentlich der Ortswechsel und weiß man inzwischen, wo es hingehen wird?
Die Erklärung ist relativ simpel. Das Festival ist schlicht einfach zu groß geworden. Park City ist ja ein wirklich kleiner Ort. 8000 und ein bisschen EinwohnerInnen leben dort. Und für diese 10 Tage Sundance sind das 20.000 Gäste von außerhalb, die da kommen. Und die Hotelpreise schnellen in die Höhe. Es ist plötzlich Stau. Man braucht für 5 Minuten Autofahrten plötzlich eine halbe Stunde mindestens. Und da waren wohl die Anwohner etwas genervt. Und deswegen haben die Festivalleute beschlossen, sie ziehen um. Sie wollen einen Ort suchen, an dem sich die Traditionen fortsetzen lassen und wo trotzdem Raum für Wachstum ist. Ganz fest steht es noch nicht. Nächstes Jahr wird es nochmal Park City sein, aber sie haben eine Shortlist mittlerweile bekannt gegeben von 3 Orten. Das ist einmal Cincinnati, das ist Boulder in Colorado und Salt Lake City, was nur 45 Minuten entfernt ist, die Hauptstadt von Utah. Eins von den 3 wird es werden. Und ich habe gehört, dass zumindest in den USA viele hoffen, es wird nicht Salt Lake City, weil sie keine Lust mehr haben auf diese Kälte und den Schnee, der in Sundance oder in Utah um diese Jahreszeit immer angesagt ist.
Okay, also dann wissen wir irgendwann im Laufe des nächsten Jahres wahrscheinlich mehr. Lass uns über die Filme sprechen, die in diesem Jahr Premiere in Sundance gefeiert haben. Wie ist es aktuell ums amerikanische Independent-Kino bestellt? Lassen sich da so allgemeine Trends erkennen?
Das ist eine gute Frage, vor allem, weil man sich in Sundance ja immer fragt, was ist eigentlich Ursache und was ist Wirkung? Also ist das Programm ein Abbild wirklich dessen, was sich da tut? Oder ist es einfach so kuratiert, dass wiederum davon die amerikanische Independent-Szene geprägt wird? Was sich auf jeden Fall in diesem Jahr feststellen lässt, ist, dass der Trend der letzten Jahre auch diesmal irgendwie weitergeht. Der Fokus liegt wirklich auf sehr jungem Kino, das heißt wirklich Erstlingsfilme waren in den Wettbewerben größtenteils vertreten. Wird sehr viel Wert auf Diversität gesetzt. Fast alle Filme waren von oder über Frauen oder People of Color oder queere Menschen. Das ist schon sehr wichtig. Das ist ein Trend, der sich auch einfach weiter fortsetzt. Noch, wer weiß, was jetzt demnächst passiert in den USA. Aber zum Beispiel waren in diesem Jahr im Spielfilmwettbewerb der amerikanischen Spielfilme 9 von 10 Filmen waren Debüts, 6 davon von Frauen inszeniert. Und das merkt man schon. Was so ein bisschen weggebrochen ist, sind so diese mittelgroßen Filme, die vielleicht fast schon Richtung Studio gehen, wo große Stars mitspielen, die sind nicht mehr ganz so präsent. Aber das liegt, wie gesagt, auch an dem Zustand der Kinobranche insgesamt.
Gestern Abend wurden dann die PreisträgerInnen bekannt gegeben. Der Hauptpreis im Wettbewerb für den US-Spielfilm ging an eine Kriegssatire, Atropia. Ist das eine verdiente Auszeichnung?
Tja, also ich muss sagen, sie ist auf jeden Fall überraschend. Ich habe andere Filme gesehen, die ich deutlich überzeugender fand. Wobei es schon interessant ist, was Haley Gates, die Regisseurin, da erzählt. Es ist tatsächlich eine Satire. Und zwar geht es um eine künstliche Stadt in Kalifornien, die das US-Militär da aufgebaut hat und da übt für Einsätze im Ausland. In diesem Fall spielt es 2006, also es geht noch um den Irakkrieg. Und alles da ist aufgebaut wie ein Vorort von Bagdad oder so. Die Schauspieler und Schauspielerinnen spielen Iraker, die da vor Ort sind. Alles riecht und sieht aus wie im Irak und dann kommt da also das Militär und übt. Und in dieser Geschichte steht eine ehrgeizige Schauspielerin im Zentrum, die dann irgendwie so ein bisschen die Grenzen verschwimmen lässt, als sie sich in einen Soldaten verliebt. Mir war das irgendwie thematisch ein bisschen zu diffus. Man wusste nie so recht, wo soll das eigentlich hingehen. Der Tonfall war auch nicht so ganz stimmig. Vielleicht wäre es ein Dokumentarfilm besser gewesen, denn tatsächlich gibt es diese Städte wirklich.
Wenn du die Jury gewesen wärst, welchen Preis hättest du ausgezeichnet? Was war dein Highlight?
Mein absolutes Highlight war ein Film namens Twinless, der tatsächlich am Ende auch den Audience Award gewonnen hat und ich glaube einen Schauspielpreis gab es auch. Das ist die Geschichte einer Freundschaft zwischen 2 jungen Männern, die sich in einer Selbsthilfegruppe kennenlernen für Menschen, deren Zwillingsgeschwister gestorben ist. Und da stellt sich dann irgendwann heraus, dass einer von den beiden vielleicht doch unter anderen Prämissen da an dieser Gruppe ist als der andere. Aber das ist eine sehr, sehr schöne Mischung aus einer sehr witzigen, schrägen Komödie und einer ziemlich traurigen Geschichte und den fand ich wirklich fantastisch.
Patrick Heidmann über die diesjährige Ausgabe des Sundance Festivals, das noch bis morgen in Utah und online stattfindet. Gestern wurden die Preise vergeben. Und gleich schauen wir auf ein europäisches Festival, das immer kurz vor der Berlinale in Rotterdam die Filmwelt versammelt und in diesem Jahr interessante Perspektiven auf den indischen Film wirft. Wir widmen uns jetzt einem Kino, das bei uns in Deutschland zwar nicht regelmäßig präsent ist, aber an sich eine zentrale Rolle spielt auf dem globalen Filmmarkt, nämlich dem indischen Kino. Beim diesjährigen Internationalen Filmfestival in Rotterdam, das gerade stattfindet, steht das indische Kino besonders im Fokus mit aktuellen Produktionen, historischen Rückblicken und Branchengesprächen über seine gesellschaftliche Bedeutung. Welche Rolle spielt das indische Kino in Rotterdam und welche Diskussionen prägen die internationale Wahrnehmung dieser Filmnation? Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Patrick Wilinski, der in Rotterdam ist. Hallo Patrick.
Hallo Susanne.
Ja, dieser Schwerpunkt aufs indische Kino in Rotterdam ist nicht ganz zufällig, oder? Rotterdam interessiert sich schon lange fürs indische Kino.
Ja, absolut. Das muss man sagen. Seit gut 10 Jahren gibt es, glaube ich, so etwas wie eine Politik des Festivals, sich um das indische Kino zu kümmern. Und es geht darum zu zeigen, dass es eben nicht nur dieses geschlossene System Bollywoods gibt, das nur eben Eingeweihte feiern, sondern eben eine viel breitere, viel vielfältigere Filmkultur. Und das gelingt Rotterdam natürlich zum einen durch die breite Programmierung. Hier gibt es wirklich jedes Jahr 15 bis 20 indische Produktionen. Ich glaube, auf der Berlinale, wenn wir auf 2 kommen, alle 3 Jahre ist das schon viel. Das heißt, man möchte es zeigen. Es gibt auch indische Programmer, die für das Festival arbeiten. Und dann geht es um den wahren Motor dieses Festivals, den Hubert Bahls Fund. Das ist ein Förderinstrument seit 30 Jahren, das versucht, Kino jenseits von Europas zu unterstützen und vor allem intensiv lokales und regionales Kino in Indien versucht zu fördern und damit auch über die Landesgrenzen hinaus bekannt zu machen.
Wenn wir von indischem Kino sprechen, dann denken wir ja häufig an Bollywood, was Anfang der 2000er Jahre ja auch so ein bisschen nach Deutschland rüber geschwappt ist. Wie kann man sich denn in Rotterdam die Bandbreite des indischen Kinos im Programm vorstellen?
Ja, das stimmt. Um 2000 herum gab es ein Versprechen, dass indische Kino kommt, um zu bleiben. Und irgendwie ist aus dem Versprechen nichts zu worden. Aber es ist schon der Wahnsinn, wie wenig man über dieses aktuelle indische Kino weiß. Das denke ich mir jedenfalls seit 2 Tagen hier in Rotterdam. Wenn ich sehe, wie voll diese Säle sind, zum Beispiel bei einem Spektakelkino wie Tangalang. Ein Film, der so gewaltig ist, dass der Vorspann alleine 8 Minuten dauert. Und auf den ersten Blick, das ist dann so tamilisches Action-Spektakelkino über einen stolzen Familienvater, der gezwungen wird, sich einem britischen Kolonialoffizier anzuschließen. Aber der Film entwickelt so eine unfassbar intensive alternative Geschichtsschreibung, ja, also einen Versuch, die Kolonialzeit, die Narrative von Siegern und Besiegten komplett auf den Kopf zu stellen. Und auf der anderen Seite dieses Spektrums ist ein Film wie The Puppet's Tale aus Bengalen, eine Literaturverfilmung über einen Arzt, der in den 1930er Jahren in sein Heimatsdorf zurückkehrt und versucht, mit universitärer Schulmedizin seine Fälle zu lösen, aber er scheitert damit. Und dieses Nachdenken über Moderne und Tradition, das hat so eine wunderbare Direktheit, erinnert auch irgendwie auch so ein bisschen an Brecht, ans Theater. Und man merkt plötzlich, man kennt nur einen Bruchteil des indischen Kinos, das von einer Vielfalt geprägt ist, die eben nie Hollywood ist, nie europäisches Arthouse-Kino, sondern immer nach eigenen Bildern, nach eigenen Rhythmen und Haltungen sucht.
Heute ist auch die Regisseurin Payal Kapadia zum langen Talk eingeladen. Sie war hier in Vollbild auch vor ein paar Wochen zu Gast. In diesem Talk soll sie auch über das modernische indische Kino diskutieren. Also wie wird denn das indische Kino vor Ort diskutiert?
Ja, ich habe 1 Stunde von dem Gespräch mitbekommen noch vor der Sendung, bevor ich mich dann ausklinken musste. Und es war wirklich sehr spannend zu sehen, wie stark immer betont wird, dass es das indische Kino gar nicht gibt. Also es gibt das Hindi-Kino, es gibt das Kino aus Bangalore, es gibt tamilisches Kino und dazu noch 20 weitere Arten und Unterarten von Sprachen und Kinokulturen, die ihre eigene Geschichte und auch ihre eigene Filmproduktion haben. Und besonders interessant finde ich da, wie enorm die indische Filmindustrie und Branche auch vor allem zurzeit mit Streamingdiensten kooperiert. Also es gibt große Player wie Sony, die haben eigene Streamingdienste nur für Indien gestaltet. Auch Netflix hat es übrigens deshalb lange schwer, da überhaupt Fuß zu fassen, weil diese Bevölkerung schon versorgt ist mit allen film- und medienlandschaftlichen Gimmicks, die es zurzeit so gibt. Gleichzeitig wurde aber auch deutlich, und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass jemand wie Payal Kapadia zu diesem Independent Cinema gehört, dass es immer noch sehr schwer hat, finanziert zu werden. Und als Frau ist sie eine absolute Vorreiterin in einer Filmbranche, die natürlich noch sehr stark männerdominiert ist.
Ja, in der Reihe Cinema Regained, da versucht Rotterdam auch Kinokultur und Kinogeschichte Indiens dieses Jahr zu erforschen in mehreren Dokumentationen. Welche Einblicke gibt es denn da zu entdecken?
Ja, interessant war der Film Cinema per Cinema, The Theaters, The Movies and Us von Vani Subramanian. Die Regisseurin erzählt da die Geschichte der kleinen Ein-Saal-Kinos Indiens durch die Erinnerung der Menschen, die damals dort gearbeitet haben. Und daraus wird natürlich viel mehr als nur so ein nostalgischer Rückblick. Es ist ein sehr präzises Panorama der sozialen Veränderung Indiens im ersten Jahrhundert des Kinos. Also man erfährt zum Beispiel, dass in den 60er Jahren die Schulen, als es dann Wasserverunreinigung gab, ihre Schüler einfach 6 Stunden ins Kino geschickt haben, weil man nicht wusste, was man mit den Kindern tun kann. Ja? Und dass das Kino auch bis vor kurzem einer der wenigen Orte war in Indien, wo sich fast alle gesellschaftlichen Schichten begegnen konnten, weil ein Ticket konnte man sich leisten. Und dadurch wurde auch ein Selbstbewusstsein eines Landes auf der Leinwand geprägt. Und wie diese Filmstars Träume erfüllten, das kennt man natürlich von Shah Rukh Khan und so weiter. Gleichzeitig zeigt der Film aber auch, wie diese kleinen Kinos heute immer wieder aussterben. Denn auch dort ist die technische Innovation natürlich weiter fortgeschritten. Und diese kleinen Säle, die früher so wichtig sind, die bleiben immer häufiger leer.
Also inwiefern sind Kinos dann nicht nur Kulturstätten, sondern auch politische Schauplätze?
Ja, also dieser positive Aufstieg hat auch dunkle Seiten. Klar, es gab Übergriffe auf behinderte Menschen schon in den 70er Jahren, die für die Nationalhymne vor dem Film nicht aufstehen konnten. Dann gab es antiqueere Proteste, als in den 90er Jahren die ersten Filme Homosexualität gezeigt haben. Und was mir besonders imponiert hat, ist, dass noch vor 2 Jahren Filme antimuslimische Ressentiments geschürt haben. Zuschauer standen beim Abspann des Films The Kashmir Files auf, gingen raus, versammelten sich in Gruppen, um Muslime zu jagen. Also man sieht, wie das indische Kino permanent auch ein Pulverfass ist, ja, wie Menschen manipuliert werden, wie sie angestachelt werden, wie staatliche Zensur das alles noch beeinflusst. Also das alles findet sich heute noch in einem indischen Kinosaal wieder. Und was immer auch dieses indische Kino sein mag, es ist auf jeden Fall ein unglaublicher Kosmos, habe ich hier in den letzten Tagen kennengelernt, und ein Spiegel einer Gesellschaft, die vielleicht nirgendwo sonst auf der Welt sich selbst im Kino erkennt wie in Indien.
In Rotterdam hat am Donnerstag das internationale Filmfestival begonnen mit einem Schwerpunkt auf dem indischen Film. Ich habe darüber mit meinem Vollbild-Kollegen Patrick Wilinski in Rotterdam gesprochen. Das war's mit Vollbild. Uns gibt es linear im Programm vom Deutschlandfunk Kultur samstags von 14.30 Uhr bis 16 Uhr oder natürlich im Podcast über die Deutschlandfunk-App. Ich bin Susanne Burg. Tschüss.